Guten Tag.
Guten Tag. Schöner Nachmittag heute. Ne?
Sonne scheint. Was gibt's da Netteres, als sich zum Podcasten zu treffen?
Sonne scheint, aber ausnahmsweise mal nicht so heiß. Ne? Mhm. Auch ganz gut. Ja, unsere wievielte Folge ist das jetzt? Ich glaube, das ist die Folge. Ich habe jetzt hier eingetippt, so als Bezeichnung für die Folge 13-1. Das ist also unsere gezählte Folge 12, wenn wir davon ausgehen, dass wir mit der 0 begonnen haben. Und heute haben wir mal was Besonderes vor, hier in dieser Konstellation eher ungewöhnlich, ne? Weil wir haben uns ja hier mit dem Herbach-Selzer-Podcast, ne? Wir sitzen nämlich beide wieder hier vorm Mikro, also
genau,
hallo Caroline.
Hallo Anja.
Ja, genau. Da tun wir uns ja immer ganz gerne hervor durch Kindersprache-Themen, die wir hier besprechen.
Das ist ja auch unser gemeinsamer Fachbereich.
Genau, unser gemeinsamer Fachbereich, wo wir ganz klare Überschneidungen haben. Und heute soll es mal um
Ein ganz anderes Thema gehen, genau, deinen anderen Fachbereich.
Genau, in dem wir uns jetzt nicht so überschneiden, aber wir haben gedacht, das ist trotzdem mal ganz spannend, sich hier so in dieser Konstellation darüber zu unterhalten. Ne?
Ist ja nicht so, dass ich in den letzten Jahren da nichts von mitgekriegt habe in der Schule.
Genau, das sollte nochmal vielleicht gesagt werden, welcher Fachbereich das dann ist.
Ja, wer nicht weiß, womit sich Anja Herbach sonst noch beschäftigt, wenn sie sich nicht mit Kindersprache beschäftigt, ist ihre große Leidenschaft der Fachbereich Redefluss.
Genau, Redeflussstörung, und im engeren Sinne behandeln wir heute das Thema Stottern, oder besser gesagt Therapie von Stottern, ist so die Idee, dass wir da mal drüber ins Gespräch kommen, die Caroline und ich.
Genau. Und du bist ja auch, ihr habt es euch ja aufgeteilt in auch in dem Fachbereich so ein bisschen nach Schwerpunkten, und du bist da ja eher so für Jugendliche und Erwachsene zuständig, ne? Was so Redeflussstörungen angeht.
Ja.
Jetzt eben da nicht im Speziellen die Kinder, sondern da eher dann Jugendliche und Erwachsene. Und dann scheint es auch sinnvoll, das so zu unterteilen, ne?
Ja, weil es einfach, sagen wir mal, teilweise andere Konzepte sind, ne? Also, und das haben wir jetzt uns in unserem Fachbereich Redeflussstörungen, wo ich ja auch noch eine andere Kollegin habe, mit der habe ich ja auch schon hier eine Folge gemacht, mit Elena Bär, haben wir uns das so reingeteilt. Das ist irgendwie eigentlich ganz praktisch, ne? Also da kann man dann ganz klar Bezug drauf nehmen, wer unterrichtet was. Natürlich machen wir beide auch die Supervisionen, ne, von jeweils Kindern und Erwachsenen oder Poltern und so weiter, Stottern. Alles ist drin. Aber genau, trotzdem so in der Lehre haben wir uns so ein bisschen spezialisiert. Ne? Ist aber nicht so, dass jetzt die eine oder andere da die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Gut, ja.
Das ist so ja der Fachbereich, in den du auch gerade in der Theorie dich ganz viel reingearbeitet hast, ne?
Ja, genau, ne? Also so über die Jahre. Um die Theorie soll es aber heute hier nicht unbedingt so ganz speziell gehen, sondern eben um die Therapiekonzepte im Bereich Stottern, vor allen Dingen Jugendliche und Erwachsene, wobei man das nicht so ganz auseinanderdröseln kann, weil Aspekte aus der Therapie, also wirklich alle Altersgruppen betreffen, ne? Also zum Beispiel Stottermodifikation, gehen wir später noch näher drauf ein, was das genau ist. Das wird auch im Kinderbereich angewandt, aber eben etwas anders dann aufbereitet. Und da gibt es auch nochmal spezielle Autoren über Sandrieser und Schneider. Das Therapiekonzept Kids hatten wir ja schon einen kleinen Podcast gemacht mit Elena Bär. Aber sagen wir mal, bei Erwachsenen, Jugendlichen, Erwachsenen hat man nochmal ein bisschen ein anderes Vorgehen. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt gerade mal darauf. Ne?
Genau, auf die Altersgruppe. Und auch da wird es ja vermutlich nicht nur ein Konzept geben, sondern wir können mal gucken, was gibt es alles so insgesamt und wie lässt sich das dann einordnen. Ne?
Mhm. Genau, so machen wir das. Ja, also Caroline, du bist ja auch Logopädin und Logopädinnen. Ne? Die haben ja den Ruf, dass sie alles lernen in ihrer Ausbildung.
Feld-, Wald- und Wiesenlogopädin.
Ja, genau. Genau, nee, aber in der Ausbildung oder auch im Verlaufe des Berufslebens, da begegnet einem ja eigentlich so gut wie alles unter Umständen mal. Wenn man Glück hat, kann man sich ein bisschen spezialisieren, was du ja in jedem Fall auch getan hast, ne? Oder ich ja auch in diesen beiden Bereichen. Genau, also du bist jetzt eher im Bereich Kindersprache. Fremdsprache unterwegs, ne? Aber genau, dabei, und ne? Wenn du jetzt einfach mal ein bisschen erzählst, was hast du denn so für Erfahrungen im Bereich Stottern gemacht? Also du hast es in der Ausbildung natürlich gelernt. Deine Ausbildung ist schon, sagen wir mal, 250 Jahre her.
Ja, so ungefähr, genau.
Genau.
Na, also war ist auf jeden Fall Ende des letzten Jahrhunderts abgeschlossen.
Ja, siehst du mal.
Genau, doch ich gar schon nicht lange so her. Ne? Genau.
Irgendwie, ne?
Ja, genau, wir hatten das auch, aber ja, wie immer gibt es in dem Bereich ja gar nicht so viele Patienten. Und wir hatten auch in der Ausbildung da nur ganz, ganz wenig Patienten zu. Und dann, als ich in der Praxis angefangen habe, hatte ich vereinzelt Stotterpatienten. Und dann habe ich eine Fortbildung bei Andreas Starke noch gemacht. Aber das ist jetzt ja auch schon wieder über 20 Jahre her. Und aber wenn man dann natürlich an so Fortbildungsthemen nicht direkt dran bleibt und das dann auch mit Patienten umsetzt, dann setzt sich das nicht so oder festigt sich das nicht so.
Ja, ja.
Und, ja, und ich habe auch da gar nicht so einen guten theoretischen Überblick.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Ich habe auch das Konzept von Andreas Starke, das wusste ich, bezieht sich auf Van Riper, aber dass ich jetzt mir das bewusst in Abgrenzung zu anderen ausgesucht hätte, nee, das war quasi Zufall, weil ich wollte was zu Stottern machen und dann bin ich halt da gelandet. Genau. Und ja, also ja, über 20 Jahre her, dass ich mit Jugendlichen, ich glaube, waren nur ein paar Jugendliche, die ich in Therapie hatte und auch nicht, dass ich da sagen könnte, ich habe da ein Konzept jetzt so knallhart umgesetzt, sondern im Bereich der Kindersprache kann ich da eher sagen, ich arbeite nach so und nach dem und nach dieser Autorin und damals habe ich doch sehr aus dem Bauch raus einfach gearbeitet.
Genau, also zusammenfassend lässt sich sagen, also bis dato, also du hast das gelernt, du hast auch eine gute Fortbildung gemacht, Andreas Starke, der war ja auch ein guter Stottertherapeut oder eine Person, die sich da auch wirklich sehr stark, ne, also da engagiert
so aus
hat.
Ja. Selbstbetroffenheit.
Ja,
heraus,
genau, ne? Also der war ja auch selber stotternder, also spannender Mensch.
Ja.
Ich glaube, ich habe ihn auch mal, hat auch mal ein bisschen Kontakt mit ihm über E-Mail oder über so ein Berufsforum. Mhm. Entweder war es Xing oder LinkedIn, ich glaube eher Xing oder so, ne? Also und macht einen sehr engagierten, netten Eindruck. Ist leider wann verstorben? Letztes Jahr oder so? Oder?
Oh, ich glaube schon ein paar Jahre.
Ja, echt, aber doch?
Ich weiß so lange es nicht schon? Genau.
Okay, dann lehnen wir uns da nicht so weit aus dem Fenster. Ne? Also das heißt, du hast zwar eine Fortbildung gemacht, aber ist ja so, das hatten wir vorhin scherzhaft angesprochen, ne? Also ebenso wie die Medikamentenwirkung oder auch Muskelkraft hat Wissen seine Halbwertszeit oder auch, sagen wir mal, der praktische Bezug oder die praktische Anwendung von Konzepten, die Möglichkeit, das irgendwie sicher zu tun, die nimmt natürlich mit der Zeit ab, wenn man denn eben nicht mehr in der Anwendung drin
definitiv.
Ist, was sich ja auch daraus erklärt, dass du eben diese Spezialisierung mit Kindern und Myo hast, ne? Was du ja auch in der Praxis dann fortführst, also nicht nur an der Schule machst. Ne? Genau, und das ist auch gut nachvollziehbar. Wenn du einfach mal erzählst, du kannst jetzt nicht mehr viel über die Theorie sagen oder wie ist das Konzept von Starke aufgebaut oder was daran ist, Stottermodifikation oder so.
Dafür habe ich ja dich dann.
Ja, das, genau. Ja, wenn du einfach mal sagst, wenn du dich an deine Behandlungen erinnerst, ne, was war da? Wie hast du das gemacht oder was waren für dich Dinge, die du angewandt hast, wodurch deine Patienten oder deine jugendlichen Patienten, die du behandelt hast, denn etwas für sich mitgenommen haben?
Gerade wenn ich dann immer so quer über den Schreibtisch jetzt nochmal mitkriege, was ihr so in der Stottertherapie macht oder was ihr mit den Studentinnen und Studenten immer besprecht über deren Patienten, denke ich immer, ach, zufällig habe ich sowas auch schon mal gemacht. Mhm. So Richtung sprechphysiologischer Kurs, genau nochmal angeguckt, was macht man denn bei den einzelnen Lauten, wann kommt die Luft durch die Nase, wann ist da Stimme dabei, ist das vorne oder hinten im Mund. Also auf so einer Ebene habe ich mich auch mit ein, zwei, drei Jugendlichen beschäftigt, um da
also
ja, die, Handwerkszeug zu haben. Was passiert genau, denn da eigentlich?
Du hast
eigentlich
gesagt, sprechphysiologischer Kurs, also das ist zum Beispiel kann man auch artikulatorische Phonetik, ne, kann man das auch
so heißt
nennen,
das.
Ne, also oder beziehungsweise so aus der Linguistik heraus ja. wäre das ja dann die artikulatorische Phonetik, ne. Genauso nennen das auch Autoren, ne, so in ihren Veröffentlichungen. Genau, und der Begriff sprechphysiologischer Kurs ist das, was, wie du sagtest, sich quer über den Schreibtisch transportiert oder ja, was so in unseren heiligen Hallen hallt. Das ist, ja, so nennen wir das eben, wenn wir die Patienten in die Sprechphysiologie einführen, damit sie einfach wissen, was mache ich denn überhaupt beim Sprechen, was gehört alles dazu. Nicht nur bezogen eben auf die Artikulation, ne, oder auf die artikulatorische Phonetik, sondern auch auf sämtliche anderen sprecherischen Funktionen bezogen. Ne? Und das hast du dann relativ intuitiv, ne? Also
ja, eher so aus dem ja. Bauch raus.
Genau.
Angewandt, aber es, ja. Genau, leuchtet ja auch irgendwie ein, dass man was machen muss, um ja. Handwerkszeug zu haben oder sich dem Ganzen erstmal zu nähern. Was ich nicht gemacht habe und im Nachhinein auch total schade finde, ist so dieses echt über das Stottern richtig reden.
Auch mit den Patienten.
Genau, mit den Patienten, das nochmal so ganz klar so zu ja, enttabuisieren. Also es war schon klar, dass das nicht schlimm ist, aber das im Nachhinein denke ich mir, es hätte man vielleicht noch mal ein bisschen oder hätte ich noch ein bisschen deutlicher machen können. Und trotzdem kamen dann auch so Rückmeldungen von Kollegen, dass nach einem halben Jahr oder so dann ein Jugendlicher doch plötzlich viel selbstbewusster wahrgenommen wird, ne? Der am Anfang so sehr ins Wartezimmer reingeschlichen ist und sich so an die Seite gesetzt hat und vielleicht ist da ganz viel anderes passiert, ne? Das mag nicht nur in der logopädischen Behandlung liegen, aber trotzdem ist das eine Wahrnehmung, die so von außen dann nochmal an mich herangetragen wurde. Boah, der ist ja viel selbstbewusster geworden und kommt hoch erhobenen Kopfes rein, im Blickkontakt auf. Also nur so solche, klar, das sind ja Logopäden, die dann da auch sind und sowas wahrnehmen, aber das, ja. Das ist ja auch ein wichtiger Bereich.
Was hat denn der Patient selber dazu gesagt? Hat er das auch so für sich reflektiert oder war er noch zu jugendlich, um sich dazu so eindeutig zu äußern?
Ich denke, der war zu jugendlich oder auch nicht auf der Ebene. Waren wir da nicht in Kontakt. Das ist so ein bisschen dieser Bereich, da hätte ich gern auf so einer Metaebene mehr mit den Patienten drüber gesprochen. Und das habe ich nicht.
Also hast du von dir aus nicht gemacht, ne? Also weil du auch jetzt nicht so viele Patienten hattest, dass du so viel Erfahrung hast sammeln können. Ne? Also sagen wir mal, wenn man dann halt, du hast das gelernt in der Logopädie-Schule, wo du deine Ausbildung gemacht hast, da gab es wenige Patienten, also auch nicht die Möglichkeit, viel zu üben.
Nee, gar nicht.
Dann hast du in der Praxis den einen oder anderen gehabt, hast du dann auch genommen oder dich auch rangewagt, hast die Fortbildung gemacht und da es ja auch nicht so viele gibt, die sich dann in den Praxen melden, ne, ist es natürlich schwer für dich gewesen, da auch eine Routine aufzubauen oder so nach und nach einfach intensiver irgendwie auch doch dich mit den Konzepten auseinanderzusetzen, denke ich mal. Ne? Aber gut, da ist ja auch schon ein bisschen Selbstreflexion bei dir mit angetriggert worden dadurch. Also das nächste Mal würde ich mich einfach noch mal mehr über das Thema auch unterhalten. Und gerade für Jugendliche ist es natürlich schwer, ne, sich auf solche Themen auch einzulassen. Ne?
Ja, und das finde ich, wenn ich da bei euch so ein bisschen mitkriege, wie ihr arbeitet und wie ihr auch die Studierenden anleitet. Das finde ich total gut, dass das so ein, dass dieser metasprachliche Bereich ist. Wir gucken auf Stottern drauf, wie geht's dir damit, dass das so ein großer Teil in der Stottertherapie auch ist.
Genau. Naja, je nachdem halt, ne? Also wo man auch die Schwerpunkte setzen muss. Genau, also es ist, also so dieser Einstieg jetzt hier, den wir jetzt hier gewählt haben, über jetzt in dem Sinne deine Erfahrung als jemand, der den Bezug zum Stottern nicht so vertieft hat, ne? Also dass man trotzdem irgendwie, ne, was für sich so zurecht stricken kann, ne, dass es eigentlich auch fast intuitiv, ne, angewandt wird, ne, wie mit der Sprechphysiologie, die du auch vermittelt hast, oder eben auch, sagen wir mal, beobachtet hast, dass sich vielleicht durch die Therapie oder durch den Kontakt mit der Therapeutin halt auch ein bisschen was getan hat. Aber natürlich würde das dann auch die, die Erfahrung mit sich bringen, ne, wo, ne, oder zum Beispiel zu deiner Zeit, wo du das gemacht hast oder da Anwendung gehabt hast, da hatten wir auch noch nicht diese Fragebögen, die es jetzt gibt. Ne? Wir hatten zum Beispiel früher, wir haben jetzt die Sensibilisierungsfragebögen, da kann man das dran festmachen. Da kann man auch die Jugendlichen fragen, wie war es am Anfang, wie ist es jetzt? Oder es gibt ja auch jetzt diese ICF-orientierten Fragebögen, zum Beispiel via SSP oder eben eine Oasis, ne? Der auch jetzt im deutschsprachigen erhältlich ist. Ne? Es wird zwar in Amerika aufgelegt, ist in Deutsch, aber genau, hat das Label irgendwie aus Amerika. Also man kann die hier nicht kaufen, sondern muss die über einen amerikanischen Anbieter kaufen. Also wie gesagt, über diese ICF-orientierten Fragebögen, da kann man noch mal mehr darüber rausfinden, was sich jetzt für den einzelnen Patienten verändert hat. Gut, jetzt sind wir aber schon fast ein bisschen sehr stark in der in Details drin, ne? Also wie gesagt, das ist jetzt hier nur kurz der Auftakt und nachdem wir cueen, werden wir uns dem Thema Therapie des Stotterns etwas direkter annähern. Das war jetzt ein bisschen indirekt Stichwort für irgendwas, was später noch kommt. Also cue. Gut, also ja. Ja, ich muss immer mal ein bisschen hier was loswerden. Ich bin leicht erkältet, so eine kleine Sommergrippe oder sowas, aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ja, Therapie des Stotterns. Ne? Also wenn du jetzt sagst, du bei dein Wissen ist so ein bisschen, hat seine
Halbwertszeit längst überschritten.
Also nicht nur die, sondern auch die Halbwertszeit der Halbwertszeit.
Genau, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist
auf jeden abgelaufen. Fall genau, ja. Das Wissen ist abgelaufen. Ist super, ey. Genau, also wenn du jetzt bei dir stünde ein Stottertherapeut vor der Tür, ne, und du würdest dir überlegen, ne, was du willst ihn behandeln, möchtest aber vielleicht das ein bisschen anders machen als oder nicht nur auf dein altes Wissen zurückgreifen. Was würdest du dann von mir wissen wollen? Erstmal so.
Unabhängig davon, dass ich dich erstmal ausführlich nach einer Diagnostik befragen würde, was aber nochmal so ein ganz anderes Thema wäre. Mhm. Genau, wär dann, glaube ich, das, was ich immer so mitgekriegt habe, dass man relativ strukturiertes Vorgehen ja bei der Stottertherapie anwenden könnte. Immer natürlich auf den Einzelfall bezogen, aber da würde mich interessieren, nach was für Kriterien wähle ich denn dann welches Konzept überhaupt aus? Ich weiß, dass ihr unterschiedliche Konzepte auch vorstellt. Es gibt ja auch wahrscheinlich wie in allen Bereichen sehr unterschiedlich oder zumindest ein bisschen unterschiedliche Herangehensweise. Zum Examen weiß ich immer noch, dass ihr fragt nach global und lokal. Da, ne, wo genau sind da die Unterschiede und was würde sich für welchen Patienten gut eignen? Ich glaube, das wäre so ein Grobeinstieg mal.
Ah ja, okay, gut. Das kann man natürlich auf einmal nicht. Aber wir beginnen einfach mal so bei den Stichworten, die du gerade angebracht hast. Also global, lokal, ne? Oder lokal, global. Genau, also dann soll ich dir was drüber erzählen?
Ja, sag doch mal.
Genau. Also globaler Ansatz, ne, da der steht ja also gegenüber dem lokalen Ansatz, ne, und ist ja praktisch mehr oder weniger so das Gegenteil. Ah, also global heißt, man verändert das gesamte Sprechen, lokal heißt, man arbeitet in Nähe zum Symptom. Ne? Also das verbirgt sich im Groben dahinter, sagt ja auch der Name so ein bisschen. Ne? Das eine, global, wir verändern, ne, das Sprechen so, dass Stottern nicht mehr auftritt. Und beim lokalen Ansatz, wir, ne, schauen, wann tritt ein Symptom auf und setzen dann im Endeffekt irgendwann, weil der Ansatz in Wahrheit ist natürlich komplexer, dann eine Modifikationstechnik ein, um mit dem Symptom entsprechend umzugehen. Ne? Also das sind die beiden diametral entgegengesetzten Konzepte, wenn man so sagen möchte oder wenn man es so verstehen möchte. Oder es gibt auch extreme Vertreter des einen oder anderen Konzeptes. Also wenn man hier polarisieren möchte, natürlich ist eine Polarisierung mal ein bisschen schwierig. Ich denke mal, so irgendwo sollte oder ist da auch eine Annäherung passiert, dass man das Ganze nicht mehr so extrem sieht. Ne? Also was das Extreme dann ist, das, so kommen wir vielleicht später noch. Ne? Aber ne, das sind so die beiden Arten, wie man bei Jugendlichen und Erwachsenen, bei Kindern bedingt auch oder auf eine andere Art und Weise direkt intervenieren kann. Also wenn man das sich mal so vorstellt, ich habe hier in meinem Skript irgendwie so ein paar Bubbles. Ne? Also wir haben, da spreche ich der Einfachheit halber immer davon, wir haben genau, ich kram mal gerade rum in meinem Skript, steht glaube ich auch was
drin. Sind aber, also ne, nochmal so für mich zum Einsortieren, es sind ja lokale und globale Ansätze, sind was, die sich aber beide auf Sprechen beziehen.
Ja, ja, also ne? Sprechbezogen, also so direkt.
Von vor über 20 Jahren gab es dann ja auch immer noch so Ideen, ich arbeite, wenn jemand kommt, der stottert, mit Entspannungstechniken, mit Atemtechniken, versuche da zu arbeiten. Könnte vielleicht irgendwo noch mal klein mit einfließen, weil man soll ja nichts aus der einfach übergehen. Mhm. Aber das sind jetzt ganz, ganz andere Ansätze, die eben nicht unter dieses Ich arbeite direkt
fallen. Also sagen wir mal direkt, hier, also hier ist praktisch so Therapieansätze ganz grob unterteilt. Mhm. Ne? Wir haben einmal indirekt. Ne? Indirekt kann man nur mit Kindern arbeiten, indem man nur mit den Eltern arbeitet. Mhm. Das fällt für uns jetzt hier gerade mal weg, weil wir nämlich jetzt uns eben auf Jugendliche und Erwachsene konzentrieren. Ne? Deswegen so dieser Fokus. Dann haben wir direkte Ansätze und sonstige. Das ist alles Mögliche. Das kann sonst was sein. Das kann sein, dass man sagt, ja, man macht eine Hypnotherapie. Ne? Mhm. Aber die hat ja nicht direkt was mit dem Sprechen zu tun. Ja, vielleicht im Gespräch darüber so. Ne? Aber das fällt mal alles unter Sonstige, ne? Wenn man das so ganz grob fassen möchte. Und der globale Ansatz und der lokale Ansatz gehören, also es sind praktisch beide Möglichkeiten, direkt am Stottern oder am Sprechen zu arbeiten. Also vermittelt Sprechtechniken. Ne? Neben natürlich anderen Aspekten auch, die dazugehören oder die, sagen wir mal, den Weg bereiten, überhaupt am Sprechen selber arbeiten zu können. Ne? Ja. Also so ist es gedacht. Und diese beiden Richtungen gibt es eben, denen wir uns da bewegen können. Genau. Ja. Und jetzt nochmal, hier gibt es auch so ein paar Synonyme, zum Beispiel globaler Ansatz ist das sogenannte Fluency Shaping. Ne? Davon hat vielleicht auch der ein oder andere schon gehört. Also wir modellieren, wir formen die Flüssigkeit des Sprechens. Ne? Und dann lokal, das wäre dann auch die Stottermodifikation als konkreter Begriff für einen Therapieansatz, den Van Rijper in den 70er Jahren entwickelt hat, Charles Van Rijper. Das war der erste Stottertherapeut, der überhaupt jemals, oder sagen wir der erste Sprachtherapeut, der einen zielführenden Ansatz im Bereich Stottern entwickelt hat. Also vorher gab es noch nichts, was in irgendeiner Form wirklich ganz klar eben auch auf das Sprechen bezogen war, ne? Also eher so ganz periphere Dinge, ne?
Psychologische, atmungstherapeutische,
wie auch immer, das wissen wir nicht, was die, also da waren wir nicht dabei oder so, aber jedenfalls die Literatur sagt, ne? Oder sagen wir, er war derjenige, der sich mal wirklich um die Sache gekümmert hat, ne? Also
der war auch selber, glaube ich, Stotterer, oder?
Ja. Genau. Das fand er dann sinnvoll scheinbar, ne?
Ja.
Und es sind ja auch viele erfolgreiche Stottertherapeuten, die auch eigene Konzepte entwickelt haben. Also meistens basieren die tatsächlich auf den Ideen, die Van Rijper auch damals zusammen gedacht hat oder so in einen sinnvollen Kontext gesetzt hat oder so in der Art. Ne? Also das heißt, das sind so die Sachen. Und Fluency Shaping, ja, also da kann man jetzt nicht sagen, da gibt es jetzt nicht den Urheber, da gibt es schon ein paar Namen, die man nennen könnte. Vielleicht sollte man da sich auch eher auf die neueren beziehen oder so, ne? Müssen wir aber nicht unbedingt, das spielt jetzt keine so große Rolle in dem Sinne. Das wird jetzt hier im Kontext unseres Gesprächs dann schon noch mal erwähnt werden im Einzelnen, aber jetzt, das war jetzt erstmal so ein grobes Abstecken, ne?
Ja. Das heißt also, Van Rijper hat da aus seiner eigenen Erfahrung heraus auch das Ganze ein bisschen strukturierter aufgearbeitet. Wie gehe ich an so eine Stottertherapie überhaupt ran? Mhm. Welche verschiedenen Therapiebereiche vielleicht oder auch Schritte sind notwendig? Womit kann man sich beschäftigen? Was muss ein Patient, eine Patientin oder sollte sie in der Therapie mitbekommen, um, und das Ziel ist ja dann tatsächlich, flüssiger zu sprechen. Und auch, ist das eine neuere Idee oder auch schon Charles von Riper Idee, einen besseren Umgang mit dem Stottern zu finden?
Naja, sag mal, beides ist ja ein unterschiedlicher Umgang. Der eine, ne, also Umgang, was heißt Umgang? Es gibt ja einen sprecherischen Umgang mit dem Stottern und einen psychischen Umgang mit dem Stottern, ne? Also die Angst oder wie auch immer. Ja. Ne? Also Umgang, was ist Umgang? Yeah. Ne? Genau, nee, also Van Riper, der war ja auch Psychologe tatsächlich und ich denke mal, das hat ihn auch absolut dafür qualifiziert, ne, da also in Verbindung, ne, mit seinem eigenen Handicap da irgendwie so was Zielführendes zu entwickeln. Ne? Ja. Also vielleicht gehen wir mal kurz drauf ein, ne, was sich Van Riper so gedacht hat zur Stottertherapie. Also in jedem Fall ist er ein Vertreter des, was?
Des lokalen Ansatzes. Ja,
genau, des lokalen Ansatzes.
Der Stottermodifikation.
Genau, und wenn du jetzt nochmal, also Stottermodifikation, und das, da gibt es ja noch so eine Art Synonym, die Non-Avoidance-Therapie im Stottern, nicht vermeiden, nicht Vermeidungsansatz, nicht vermeiden, Stottern zeigen, ist das Motto. Ne?
Ja.
Und das ist ja schon mal der zentrale Kern, nicht vermeiden, Stottern zeigen. Da, ne, da erklärt sich vielleicht das ein bisschen, was du gerade gefragt hast, ne? Also mit dem, der Umgang mit dem Stottern.
Ja.
Klar, also wenn ich aufhöre zu vermeiden, muss ich mich dem Ganzen stellen. Und der Umgang wird grundsätzlich ein anderer. Einmal auf der Art, wie kommuniziere ich, vermeide ich, spreche ich einfach nicht mehr oder, oder versuche ich irgendwie, also schiebe ich auf ohne Ende, wie ich es gerade hier markiert habe. Sondern ich stelle mich der Sache erstmal. Und das ist ja schon mal ein ganz entscheidender Faktor. Ne? Also wie gehe ich damit um? Ich höre erstmal auf, irgendwie das Ganze weghaben zu wollen, sondern ich stelle mich der Sache, stehe dazu. Grundvoraussetzung quasi nach der Stottermodifikation nach Van Riper. Non-Avoidance-Ansatz, nicht vermeiden, stottern, zeigen. Also ich denke mal, das Lokal, das signalisiert, dass man eine Methode in Nähe eines Stotterereignisses einsetzt, ne, oder eine Methode im Sinne einer Blocklösetechnik, ne, das meinte ich jetzt. Aber tatsächlich ist das nicht der Kern der Sache. Der Kern der Van Riper-Therapie ist tatsächlich dieses Nicht-Vermeiden. Also ohne das Nicht-Vermeiden
geht gar nicht.
Der Ansatz nicht. Also ist er nicht umsetzbar in dem Sinne.
Ne? Weil wenn ich an den einzelnen Symptomen quasi arbeiten will, wenn ich da lokal an einem Stotterereignis was verändern will, dann muss ich es ja erstmal auch da haben.
Ja,
Wenn ich ständig vermeide, dann kommt es ja, also klar, ne, das hat auch was damit zu tun, aber ich muss in das Stottern reinkommen, um da mit einer Technik rauszukommen oder vorher schon was.
Ja, genau, also wenn ich, das Wort irgendwie einfach so vermeide, dass ich es gar nicht sage, kann ich ja auch keine Technik einsetzen.
Ja.
Das geht nicht, ne? Also ist die grundlegende Voraussetzung. Ich meine, nicht jeder vermeidet so stark. Es ist ja, gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Stottern.
Ja.
Ne? Also das ist ja sehr, sehr individuell, auch vom Schweregrad sehr individuell, von der Art der Sekundärsymptomatik. Jetzt sind wir mit einem ganz anderen Thema drin, der Art des Vermeideverhaltens oder der Sekundärsymptomatik auch sehr, sehr unterschiedlich. Ne?
Der unterschiedliche Leidensdruck. Ne?
Auch das, ne? Also spielt auch eine Rolle. Aber von daher, also es ist wichtig, sich dem Ganzen erstmal zu stellen und es auch auszuhalten, ne, und in gewisser Weise auch akzeptieren zu können. Und ich denke mal, aus dem Grund sind auch die Stottertherapeuten oder die Konzeptentwickler, die selber stottern, in so gewisser Weise überlegen, weil die halt irgendwie viel näher dran sind eben an den tatsächlichen Gefühlen, die man eben hat auch. Ne?
Ja.
Und alles andere, das schwebt so ein bisschen, ne, so in einer anderen Sphäre. Gut. Caroline möchte Musik.
Bei den unterschiedlichen Symptomen, die dann ja auftreten können, da hast du schon Richtung was zu vermeiden gerade gezeigt, dass das Wort dann ja so gar nicht kam, sondern quasi bevor das überhaupt zum echten Stottern quasi kommt, hast du genau das vermieden. Was könnten nochmal so typische Stottersymptome sein, die man hören könnte?
Also, du meinst jetzt so die Kernsymptome,
ja.
Genau. Also Vermeideverhalten, es gehört ja zu den Sekundärsymptomen, genau. Also für die Leute, die jetzt das sprachtherapeutisch-logopädische noch nicht so mächtig sind oder so, da vielleicht als kleine Wiederholung.
Ja, das
also ne, Vermeideverhalten ist ja praktisch nicht primär vorhanden, sondern die eigentlichen Symptome, ne, die du jetzt meinst, das sind ja die sogenannten Kernsymptome oder Primärsymptome, kann man auch so sagen. Das sind die Wiederholung, so typisch, ne? Bei Stottern denkt man ja immer an Wiederholung vielleicht, ne? Dass wenn man jetzt Stottern markiert, ne?
Ja.
Oder jemanden bittet, zeig doch mal ein Stottern, wie stellst du dir das vor, der selber nicht stottert, ne? Das ist so ein typisches Symptom. Dann gibt es noch die Dehnung, die zum Beispiel, wenn die heute scheint die Sonne, ne? Das ist das zweite Kernsymptom, von dem wir sprechen, oder Primärsymptom, und dann noch die Blockierung. Ne? Genau, was die Symptomatik betrifft, da könnten wir jetzt irgendwie sehr, sehr, sehr tief einsteigen. Das ist nochmal so ein ganzer Bereich für sich. Also da
auch
tun
diese
sich.
Differenzierung, ne? Kern
Und
sekundäre Symptomatik, ne?
Kern- und Begleitsymptomatik, ne? Also das ist, da tun sich nochmal Welten auf. Mhm. Das wäre auch mal nochmal eine Unterhaltung für sich wert, ne? Aber wichtig, ne, also hier zu sehen, also das sind hier die drei Kernsymptome, die beim Stottern in der Regel auftreten, ne? Wiederholung oder Dehnung, Wiederholung, Blockierung oder so, ne? Also ein Laut, der gedehnt wird. In der Regel ist das vielleicht ein Frikativ, ne? Oder ein dehnbarer Laut.
Ja.
Ne? Also ein
bei Plosiven wird es schwierig.
Ja, bei Plosiven, ja gut, also da eher nicht, da bietet sich eher die Blockierung an, oder was heißt anbieten, ist ja ein bisschen blöd ausgedrückt, oder eben die Wiederholung. Ne? Und wenn man da jetzt noch tiefer einsteigen würde, würde man auch in Untiefen wieder geraten, weil dann gab es mal die Begrifflichkeit, ne, tonisches Stottern, klonisches Stottern, tonisch, klonisch, und spricht man überhaupt noch davon, dann sprach man eine Weile wieder nicht davon, dann kam es wieder auf und so weiter und so fort, aber ich glaube, das bringt einen nicht weiter. Ne?
Die ganzen Ursachen, Hypothesen wollen wir jetzt gar nicht.
Die diskutieren wir jetzt nicht, weil das ist auch ein ganz anderes Feld, weil sind ja aktuell auch nur, also sind Hypothesen, manche wissenschaftlich erhärtet, manche weniger, aber das bleibt mal draußen. Wir wollen ja was mit dem Stottern machen und uns nicht jetzt erstmal, ne, also jetzt hier in sprachtherapeutischer Hinsicht, ne, wollen wir jetzt uns mal.
Ich glaube, dazu ist gut zu wissen, es gibt diese drei Kernsymptome, hast du schon gesagt, nicht vermeiden, stottern, zeigen, also diese drei Symptome, sich denen zu stellen, die auszuhalten, die auch wirklich im besten Fall ohne jegliche Begleitsymptomatik, wenn ich es richtig verstanden habe, zeigen zu können.
Genau. Ne? Und sagen wir mal, jetzt noch mal kurz ein kleiner Exkurs in die Begleitsymptomatik. Also vermeiden ist ja wirklich der Punkt schlechthin.
Ja.
Es gibt ja noch andere Sachen, Ankämpfverhalten, wenn ich drin bin. Aber es geht jetzt mal darum, ne, ich versuche nicht irgendwie mich selber zu betrügen und zu vermeiden oder andere, ne, also, sondern ich stelle mich dem, ne, ich gucke dem Stottern direkt in die Augen, ne? Und der Therapeut, der führt mich, ne?
Ja.
Also das ist so dann die Aufgabe des Therapeuten, da zu unterstützen eben, ne? Das, was man vielleicht jahrelang vermieden hat, wo man starke Panik, Ängste, wirklich Belastungen entwickelt hat, das zu unterstützen eben, ne? Und zum Vermeideverhalten kann es ja eben auch gehören, dass man gar nicht groß mehr spricht, ja? Also das, gerade bei Kindern, ne? Da gibt es ja auch diese Verwechslungsmoment, dass man mal sagt, ja, man muss gucken, ist es nicht eigentlich ein selektiver Mutismus oder wie auch immer. Gut, manches ein bisschen weit hergeholt. Differentialdiagnostik hier. Grüße an die Wortfindungsstörung.
Ja, genau.
Grüße gehen raus an die Wortfindungsstörung. Gut, ne? Also das heißt, also man versucht Personen, die vielleicht Gesprächssituationen, wie zum Beispiel telefonieren, das ist für viele schwierig, einfach wieder ranzuführen, ne, dass das gemacht werden kann. Das ist der eine große Vermeidungskomplex. dann der Komplex eben dieses verbale Vermeideverhalten, den man halt so wie ich es eben, ne, und oder das ist sehr, sehr vielfältig, müssen wir auch nicht alles nochmal aufgreifen. Genau, da einen Weg rauszuzeigen, dass man sagt, lass das alles mal weg, ne? Mhm. Ja, und dann stellen wir uns der Sache, ja, und es geht auch darum, eben zu akzeptieren, ich habe dieses Stottern.
Ja.
Ja, also das ist praktisch, das ist mein Stottern und ich wende mich dem jetzt zu, es darf jetzt sein. Ja. Also das, wogegen ich dann eben ankämpfe, was ich vermeide, ne? Ich möchte nicht als Stotterer entdeckt werden oder was ja manchmal schwierig ist. Manchen gelingt es so gut, dass man gar nicht merkt, dass die überhaupt stottern. Mhm. Die können so blitzschnell umstellen, ja, und sprechen sehr flüssig, haben aber einen irren Leidensdruck, weil sie unter einer ständigen Anspannung stehen. Also es ist so vielfältig, dieses das Profil das Symptomprofil, ne? Oder die Ausprägung des jeweiligen Stotterns. Also
quasi es kann Stotterer geben, die hört man gar nicht stottern.
Genau, aber die leiden extrem darunter. Ja. Ne? Also es ist sehr, also wie gesagt.
Aber ich glaube, gerade da ist es total wichtig, als Logopädin oder Logopäde, Sprachtherapeutin oder Sprachtherapeut, genau zu wissen, was sind das für unterschiedliche Symptomkomplexe, ne? So wie du jetzt dieses Vermeideverhalten nochmal differenziert hast in sprachliches Verhalten, anderes Verhalten, um überhaupt Kommunikationssituationen zu vermeiden. Glaube ich, ist total wichtig, da zu wissen, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, um da dann mit den Patientinnen und Patienten auch ranzukommen. Mhm, ne, wenn ich da einfach nur denke, ach ja, okay, jetzt soll der sein Stottern mal zeigen. Er muss ja trotzdem vorher wissen, was für Situationen gibt es denn da überhaupt.
Ja, ja, genau, das ist dann praktisch die Analyse, die davor kommt. Gut, jetzt haben wir das Pferd mehrfach von hinten aufgezäumt, nur nochmal hier, um die unseren Ausgangspunkt gerade nochmal zu fixieren. Wir hatten ja von global und lokalem Ansatz gesprochen, also Non-Avoidance, also Stottermodifikation und eben Fluency Shaping. Ne? Um da nochmal ganz kurz das abzuschließen, die Dinge gegeneinander. Ne? Also hier habe ich eine Tabelle, hier die extremen Positionen nach Hemm 1986, ne? Richard Hemm, ne? Der hat da auch ein Buch geschrieben, irgendwie Vergleich von Stottermodifikation und Fluency Shaping. Ne? Also diese extremen Positionen, von denen ich auch vorhin gesprochen habe, ne? Sagen also bei der Stottermodifikation, das sind verschiedene Punkte, das Therapieziel wäre in der Stottermodifikation Fähigkeit, Stottern zu kontrollieren und in tolerierbare Sprechunflüssigkeiten umzuwandeln. Und beim Fluency Shaping, stotterfreies Sprechen durch Aufbau und Verstärkung flüssigen Sprechens.
Ne? Ja, also dann, wirklich schon allein vom Therapieziel her unterschiedlich.
Ne? Ja, dann, ich gehe mal die Punkte, das ist ganz interessant eigentlich, und dann können wir uns nochmal, würde ich sagen, nehmen wir heute als Fokus halt die Stottermodifikation, ne? Weil das so auch gängig ist und ein wichtiger Ansatz auch. Ne? Dann, nächstes Therapieziel wäre so ein Punkt, dann Anstrengung und Mitbewegungen, also die extremen Vertreter der Stottermodifikation. Was würden sagen? Stotterereignisse werden eliminiert, reduziert, indem Anstrengung und Mitbewegungen eliminiert, reduziert werden. Und die extremen Vertreter des Fluency Shaping würden sagen, nach dieser Tabelle von Richard Hemm, Anstrengung und Mitbewegungen verschwinden von selbst durch die erworbene Sprechflüssigkeit.
Daran merkt man den Unterschied, die unterschiedliche Herangehensweise.
Ne? Genau, jetzt weiter. Sekundärsymptomatik, es wird dann noch irgendwann langweilig, ne? Sekundärsymptomatik wird direkt behandelt. Sekundärsymptomatik verschwindet, wenn flüssiges Sprechen sich etabliert. Ist dann wieder Fluency Shaping, ne?
Ja.
Dann Ängste und Einstellungen. Stottermodifikation sagt, Ängste und Fehleinstellungen müssen identifiziert und direkt behandelt werden.
Ja.
Und Fluency Shaping sagt, Probleme durch Ängste und Einstellungen verschwinden, wenn flüssiges Sprechen sich etabliert. Ja. Genau, also das heißt also hier und Stotterer, also die, wie soll ich mich sehen? Soll ich mich als Stotterer identifizieren oder nicht? Ne? Heißt, beim Stottermodifikation Patient soll sich dazu bekennen, dass er ein Stotterer ist, es akzeptieren und lernen, mit Stottern zu leben. Und Fluency Shaping, also wir gehen immer noch von den extremen Positionen aus, Patient soll sich nicht mehr als Stotterer sehen. Ne?
Ja.
Dann, da sieht man auch schon eine Problematik so ein bisschen. Ne? Also wenn man sich dann gar nicht mehr als solcher sehen soll, ist es ein bisschen schwierig. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja ganz bewusst so ein bisschen polarisierend oder ein bisschen
Ja, so ganz diametral.
Ja,
ne?
oder konfrontativ, ja. So ein bisschen. Ne? Dann hier Einstellung zum Stottern, sagt Stottermodifikation, Patient muss lernen, ohne Vermeidung und Verhaltenskollaps zu stottern. Und Fluency Shaping, flüssiges Sprechen, macht es überflüssig, Toleranz für Stottern zu entwickeln. Ne? Also ja. Es ist super spannend. Also ich finde, über das Thema kann man 200 Jahre sprechen. Ne? Wie du gerade gesagt hast, ne, du hast dieses Thema dann, ne, dass du dieses Enttabuisieren nicht besprochen hast. Ne? Wenn du jetzt eine extreme Vertreterin von Fluency Shaping wärst und eine gute Technik vermitteln würdest, dann wäre es auch gar nicht nötig. Also musst dir keine Sorgen machen, dass du was falsch gemacht hast. Nein, das war jetzt auch wieder ein bisschen provokant. Ja, genau. Und so gibt es dann auch noch so ein paar Punkte oder Erfolg am Ende. Mhm. Das Ziel wäre dann nach Stottermodifikation Erwerb der Fähigkeit, Stotterereignisse in jeder Situation kontrollieren und sich in Kommunikationssituationen angemessen verhalten zu können, und beim Fluency Shaping flüssiges Sprechen definiert als eine oder weniger Stotterereignisse je 2 Minuten Sprechzeit. Okay. Steht hier. Ja. Gut, also
erstens finde ich spannend, dass das von 1986 ist, also ne, und jetzt aber 2024 noch so aktuell in diese beiden Extrempositionen gegenüber.
Nee, steht, also, ne? Also man, es ist ja hauptsächlich dazu gedacht, dass man klar macht, was ist das eine, was ist das andere. Ne? Letztendlich,
ja, aber beide sind ja nach wie vor anscheinend relevant. Und meine Idee war jetzt gerade, wie so häufig von Extrempositionen bewegen die sich ja auch manchmal aufeinander zu.
Ja, also ich denke mal, diese Extrempositionen sind dazu da, um das besser, oder sagen wir mal, klar, vielleicht vertreten manche Leute oder haben vertreten manche Leute diese jeweils extreme Position, kann schon sein. Ne? Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Aber sagen wir mal, um klar machen zu können, was ist das eine, was ist das andere, glaube ich, tut man sich einen Gefallen, den man erstmal polarisiert.
Ja, auf jeden Fall.
Um dann irgendwie wieder Methoden kombiniert zu was Sinnvollem zu kommen. Ne?
Das heißt, Methodenkombination ist durchaus auch sinnvoll und praktisch in der Stottertherapie.
Ich würde sagen, das wäre fahrlässig, Methoden nicht zu kombinieren.
Also, wer weiß. Ne?
Naja, Gott, nee. Also so, ja. Genau. Also da haben wir das schon nochmal geklärt. Ne? Also und was global heißt, also praktisch flüssiges Sprechen, ne, soll,
ist das Ziel und steht über allem und
sorgt
auch dafür, dass der Rest weggeht. Ne?
Genau, Fokus auf den flüssigen Anteilen des Sprechens. Ne? Also praktisch, dass ich zusehe, dass ich irgendeine Technik anwende. Also das passiert ja nicht einfach irgendwie, dass ich da flüssig werde. Ich kann ja nicht irgendwie mit so einem Ding hergehen und die Stottersymptome rausstanzen irgendwie oder so. Ja. Ne? Also oder mit der Stampfwalze platt machen. Na gut, oder vielleicht ist dann die Sprechtechnik dann halt die Dampfwalze. Ja. Ne? Also es sind dann,
das geht um eine Technik, ne? Bei Fluency Shaping.
Ja, eine Technik. Was heißt, also es gibt immer mehrere Möglichkeiten, eine Technik anzuwenden. Es gibt, also wenn man mal bei Fiedler und Standop nachliest, also so ein Werk aus den 80er Jahren auch.
Bestimmt,
ne?
Ja. Also
das ist eigentlich ein spannendes
Mitte der 90er gab es das schon.
Ja, ist ein spannendes Buch. Da werden auch Therapiekonzepte, also da besprochen, wie hat man es dann ganz früher gemacht, so die blutige Vergangenheit, ne? mit Zungenteilresektion sowas. Ne? Also das war endete teilweise tödlich dann irgendwie. Ne? Das ist schwierig. Also da hat man sich schon echt, also es ist ein spannendes Buch, obwohl man jetzt da für die Therapie heutzutage jetzt nicht mehr so viel rauszieht. Ne? Aber Technik kann theoretisch beliebig sein, ne? Aber die Sache ist ja die, eine Technik muss ja immer in der Realität auch anwendbar sein. Ja. Also die muss ja irgendwo auch für den Sprecher oder für den stotternden Menschen halt auch wirklich was sein, womit er sich identifizieren kann. Ne, es gibt ja immer so die Idee, ey, ich kann dich in 5 Minuten flüssig machen, sprich mal ein bisschen höher, sprich mal ein bisschen schneller oder jetzt sprichst du mal höher und rhythmisiert und dann ist das Stottern weg. Das kann man mal kurz machen, um jemanden zu zeigen, hey, du kannst auch flüssig sprechen, der lange nicht flüssig gesprochen hat, führt aber nicht weiter. Ne? Fiedler und Standop, die arbeiten oder haben dann auch relativ differenziert beschrieben, so eine Technik Metronom sprechen. Man kann rhythmisiert sprechen, also das funktioniert bei wirklich sehr vielen Leuten, man stellt ein Metronom auf, ne, und jemand spricht dann flüssig, einfach in den silbischen Aufteilungen der Wörter, ne, und dann ist man sofort, das habe ich verschiedentlich ausprobiert, das funktioniert. Ne. Ist aber für die Anwendung nicht so schön.
Alltag,
die Pragmatik,
ne?
Oder sagen wir mal auch, ne, die Interaktion
auch für die
leidet.
Zuhörer, nicht so angenehm.
Die Interaktion leidet dann so ein bisschen. Man kann aber, sagen wir mal, wenn man das geschickt macht, ne, also es gibt auch so Haptometronome, die hat man in der Hand, die sind so kleine Pulsgeber, da kann man dann sich einen Puls geben und man könnte ja auch versuchen, irgendwie etwas weniger abgehackt, rhythmisiert zu sprechen für sich und innerlich einfach so ein Metronom mitlaufen. Also, ne, das wäre eine Idee, ne, die ich aber jetzt hier, ich bin jetzt hier fern davon, das vertreten zu wollen. Aber wenn es zum Beispiel für irgendeinen Patienten 100% passt, why not? Aber da muss man sich schon wirklich sehr intensiv reinkneten, ihn dann in eine Natürlichkeit reinzubringen. Ja. Ne? So, weil sonst gibt es keine Akzeptanz für diese Art des Sprechens. Ne? Also das wäre dann halt so der Weg. Habe ich jetzt noch nicht so probiert. Wenn man da in einem frühen Stadium sprechen bleibt, da dann stecken bleibt, ne, dann wäre das irgendwie schon recht roboterhaft. Ne? Ist nicht sinnvoll, sondern man müsste das sehr verfeinern und der Patient müsste sehr hinterher sein. Wäre also theoretisch eine Möglichkeit. Ne? Also wenn ich jetzt praktisch irgendwie mir vorstelle, ich habe irgendwie ein kleines, so ein Metronom oder so einen inneren Taktgeber und ich spreche dann praktisch rhythmisiert und bin permanent irgendwie auf den inneren Rhythmus so ein bisschen konzentriert, so wie ich das jetzt gerade mache, ne, merkt man vielleicht nicht mehr, dass ich trotzdem in Ansätzen rhythmisiert gesprochen habe und es ist eine ausreichende Natürlichkeit bei deutlich höherer Flüssigkeit. Gäbe es als Möglichkeit, wäre eine Fluency Shaping, eine globale Technik, ja.
Weil das dann für die Person akzeptabel ist und das wäre ja schon ein ganz, ganz großes, ganz großer Erfolg, wenn jemand sagt, ja, also auf die Art und Weise, das finde ich schon viel, viel besser, als ich es vorher erlebt habe.
Also sagen wir mal, die Frage ist halt wirklich die, Kosten-Nutzen ist immer wirklich die Frage. Also wenn jetzt jemand, ne, also man kann ja als seriöser Stotter-Therapeut oder Therapeuten, da denke ich mal, man stellt einfach unterschiedliche Möglichkeiten vor. Ich würde jetzt nie eigentlich dieses Metronom-Sprechen überhaupt nicht vorstellen, ne, weil das nicht zur Anwendung kommt hier im deutschsprachigen Raum. Da gibt es, ne, also andere Fluency-Shaping-Techniken, die mehr Akzeptanz haben oder durch namhafte Therapeuten auch speziell entwickelt wurden, die ihrerseits auch stotternde Personen sind. Ne? Von daher denke ich mal, das kommt jetzt gerade nicht in Frage. Ich wollte nur klar machen, dass es 1000 Möglichkeiten gäbe, global, etwas Globales.
Was Grundsätzliches an der
Ansprechen
zu verändern.
In der Regel arbeitet man eher mit dem sogenannten, also mit gebundenem Sprechen, leiser, weiche Artikulationskontakte, ne, was es wieder sinnvoll macht, eben über Artikulation und Sprechphysiologie mal zu sprechen. So, und das sind Techniken, die eine gewisse, also die verflüssigend wirken, ne? Also weiche Stimmeinsätze, ne? Also kleine weiche Konsonanten, gerade die Plosive, wenn man die etwas weicher formt. Ne?
Ja, dann hört sich dann so gebundenes Sprechen
Gebundenes an. Sprechen, also ich habe hier mal so einen schönen Satz, der heißt, Alfons geht einkaufen. Also ist heute erkältungsbedingt nicht ganz so schön, ja, also Alfons geht einkaufen, ne? Das ist ein Satz von Matthias.
Ja.
Also hier, Alfons, ne, das ist einmal die Rampe genommen zum Vokal, also Vokale sind ja glottale Plosive, da kann man ja auch stecken bleiben. Alfons geht einkaufen, ne? Alfons geht einkaufen. Das ist jetzt relativ flott gesprochen, ne, hört man diese Rampe und Alfons geht einkaufen, ne, da ist schon recht flott. Also wenn jemand versierter schon in so einer Technik ist, dann kann er das auch flotter sprechen. Wenn ich es jetzt üben würde, würde es vielleicht Alfons geht einkaufen. Ne? Also wie gesagt, Erkältung, die ist gerade nicht sehr technikförderlich. Ne? Also dass man praktisch Alfons geht einkaufen, ist irgendwie ein blöder Satz, der passt nicht zu meiner stimmlichen Befindlichkeit heute.
Und das ist dann was man ja als Sprechtechnik grundsätzlich eben anwendet.
Ja, also.
Also ich verändere mein komplettes Sprechen bei so einem lokalen Ansatz. Ne, wie du vorhin gesagt hast, Käseglocke drüber. Jetzt spreche ich ganz anders von Anfang an, um überhaupt gar nicht erst beim Stottern anzukommen.
Mhm. Ja, genau. Also das ist dann halt, ne, dass das also einfach nicht mehr auftritt und ich muss mich nicht damit auseinandersetzen. Ich setze halt immer diese Technik ein. Ne?
Ja.
Genau. Ja, also wäre denkbar. Es ist aber auch immer anders möglich.
Mhm.
Es ist immer auch anders möglich. Die sogenannte Kontingenz oder doppelte Kontingenz gegebenenfalls. Also man hat hier jetzt hier in dem Alfonsgeda einkaufen, ne, habe ich einmal hier einen lokalen Punkten. Also ich beginne einfach mit einer Prolongation oder mit einem weichen Stimmeinsatz vor allen Dingen. Ich umschiffe den glottalen Plosiv. Alfons geht einkaufen. Ne? Also ich mache nicht Alfons, ne, sondern das
ja,
wäre
das
sehr stottergefährdet. Ne? Alfons geht einkaufen. Ne? Also es ist recht flüssig jetzt. Und binde einfach die Wörter ein bisschen aneinander. Vor allen Dingen, ich lasse nicht zu, dass Einkaufen irgendwie noch wieder mit einem glottalen Plosiv beginnt. Ne? Alfons geht einkaufen. Ne?
Ja.
Einkaufen. Ne? Einkaufen. Nicht einkaufen, einkaufen.
Ja.
Ne? Genau, also hier Zusammenziehen von Sinneinheiten, ne? Gebundenes Sprechen kann man auch dazu sagen, keine Pausen. Ne? Und es weil du gerade gefragt hast, für wen ist was geeignet, für Personen geeignet, dann teilweise sehr viel stottern. Genau, und es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie gesagt, Sprechen global zu verändern, über den Stimmeinsatz, was wir schon hatten, sogar über Tonhöhe. Aber wer möchte schon gerne wie Mickey Mouse sprechen? Lautstärke, Dynamik, also jetzt jemanden zum Flüstern bringen, das bringt auch überhaupt nichts. Das muss wirklich alltagstauglich sein oder ein gutes Kommunikationsverhalten ermöglichen, Artikulation, Atmung. Also Artikulation ist ja mit drin, mit den weichen kleinen Artikulationskontakten. Gebundenes Sprechen, rhythmisches Sprechen, das hatte ich vorhin schon gesagt, monotone sprechen will aber auch keiner hören. Ne? Also da, also man muss in jedem Fall mit so einer Technik sehr sensibel umgehen. Und ja, wie gesagt, wie du schon auch meintest, das gesamte Sprechmuster wird verändert und es geht in Richtung eines fühlenden, leichtkontaktigen Sprechens, ne, Sprechtechniken. Genau, die spielen eigentlich in jeden der genannten Therapieeinsätze auch rein, aber eben immer im Spüren drin sein, irgendwie weiche Artikulationskontakte formen, also Wirkfaktoren, Prolongation, weicher Stimmeinsatz, leichtkontaktige, lockere, propriozeptiv überwachte Artikulation.
Ja.
Ja. Und ja, gut, jetzt das ist jetzt, war ein bisschen mehr Fokus auf Fluency Shaping oder den globalen Ansatz. Aber ich habe extreme Vertreter sind wir nicht. Ne?
Nee.
Und was halt wirklich ideal ist, sind Therapieansätze, in denen beides vermittelt wird. Einmal eben das Lokale oder diese Aspekte aus der Stottermodifikation oder aus dem Non-Avoidance-Ansatz und eben auch eine globale Technik für Leute, die, wie gesagt, sehr viel stottern. Unter Umständen und sehr stark stottern auch. Ne? Da ist es definitiv sinnvoll, da vielleicht noch ein Fluency Shaping Technik hinterherzusetzen. Und da gibt es die Bonner Stottertherapie als Kombinationsansatz, die beides verbindet. Also wer in der Bonner Stottertherapie sich anmeldet, der lernt erst oder der beschäftigt sich erst mit der Modifikation seines Sprechens, mit der sogenannten Stotterkontrolle, ne, also inklusive Desensibilisierung. Erstmal das Stottern kennenlernen, sich seinem Stottern stellen, Technik lernen, ne, die Technik stabilisieren und dann gibt es eine weitere Phase, in der dann noch das sogenannte Stufensprechen als globale Technik vermittelt wird. Und das ist echt eine gute Sache, weswegen ne, diese extremen Positionen zwar dazu da sind, erstmal einem Anfänger zu erklären, ne, was ist lokal, was ist global oder was ist Stottermodifikation, was ist Fluency Shaping, aber letztendlich ne, sollte sich das Ganze schon ein bisschen annähern, um wirklich wirksam zu sein, weil was bringt es, wenn ich jemanden, der selten stottert, eine komplette Fluency Shaping Technik aufdrücke, ne? Oder je nachdem, wie man damit auch umgeht. Kreativität macht ja vieles möglich. Ich kann ja auch eine Fluency Shaping Technik lokal ansetzen, wenn ich es einsetzen, wie es denn kann. Aber gut.
Ja, genau. Also die Technik an sich ist ja, die zu können, ist ja sowieso von Vorteil. Und dann ist genau wahrscheinlich die Frage, spreche ich aber immer mit Sprechtechnik oder schaffe ich es dann, die Sprechtechnik dann anzuwenden, wenn ich merke, dass es nötig wird?
Genau, ne? Also das sind unterschiedliche Ansprüche auch, die dann gestellt werden an den Patienten. Ne? Mhm. Also einmal eben wirklich die permanente Konzentration auf das Stottern oder eben auch das Monitoring, wann stotter ich eigentlich. Ne? Das ist schon anspruchsvoll und bleibt anspruchsvoll. Ne? Also man kann das in keiner Weise irgendwie hier verniedlichen oder so oder sagen, ach ja, dann machst du mal das und dann funktioniert das schon. Also das ist wirklich, man muss dranbleiben in jedem Fall. Die Kassler-Stotter-Therapie auch so als Vertreter eher einer Fluency-Shaping-Technik, ne? Die arbeiten ja mit diesem Biofeedback, mit dem Programm Flonetic, ne? Da hat man als Normalmensch keinen Zugriff drauf. Also man kann dieses Zugang zu dem Programm bekommen, wenn man als Patient sich bei der Kassler Stottertherapie anmeldet, da eben auch sich therapieren lässt und dann kann man mit diesem Programm arbeiten halt. Ne? Da merkt man,
wird von den Krankenkassen, glaube ich, genau. Bezahlt und gibt Studien zu. Ne?
Techniker zahlt sehr gerne, es gibt Studien dazu, ne? Ist wirksam und da ist es halt so schön, wir haben gerade über weichen Stimmeinsatz gesprochen, gebundenes Sprechen, leichte Artikulationskontakte. Dieses Flonetic ist ein Stimmerkennungsprogramm, ne, wo man dann wirklich, ja klar, also ich kann das, wie gesagt, Erkältung, das bedingt nicht und ich bin auch nicht der Kassler-Stotter-Therapie mächtig, aber man kann dann gleich sehen, ob ich bunten spreche oder wie auch immer. Ne? Also das ist jetzt hier Weiß einfach ich, nur mal so.
Was man hört, wird dann visualisiert.
Ja, ne? Was man hört, wird visualisiert. Und man merkt gleich, wenn man Alfons, nein, da war ja der glottale Plosiv da. Alfons geht einkaufen. Also die arbeiten noch dann auch so mit dem, also da, wenn man das ganz extrem übt, dass das Programm das akzeptiert, ne, klingt das erstmal sehr, würde ich sagen, sehr breich. Aber das ist auch nicht für die Anwendung dann irgendwie außerhalb. Also der Kassler Stotter Patient, also der da therapiert wurde, ne, der geht dann auch
Also das ist quasi eine Übungsphase. Ne?
Also wie gesagt, an alle Kassler da draußen, Grüße gehen raus an alle Kassler. Irgendwie. Das war jetzt nicht irgendwie der Versuch, wirklich diese Original-Kassler-Technik zu imitieren, sondern einfach nur eine grobe Skizze, also ziemlich sketchy, würde man so sagen. Mhm. Gut, also das zeigt, das ist alles sehr vielfältig ich meine, Kassel, ne, gewinnt vielleicht auch ein bisschen dadurch, man übt jeden Tag mit dem Programm. Ja?
Ja.
Und dadurch, also dass man sich einfach in dieses Sprechen sozusagen, ne, also in diese Art dieses weichen Sprechens, dass wenn man davon reicht vielleicht dann teilweise, wenn man ein Stück weit das mit rüber nimmt in sein Sprechen und in diesem, es wird ja immer auch was Spürendes dabei angeregt. Ne? Also das sind ja die drei Säulen der Therapie von Charles van Rijper. Ne? Wir haben ja da irgendwie die die Servotherapie auf der einen Seite, ne? Also das ist praktisch dieses spürende Sprechen, das nennt sich bei Charles van Rijper Servotherapie, das kommt ganz hinten erst. Also in erster Linie ist es eine Sprechtherapie, also bei der Sprechtechniken vermittelt werden, dann eine Psychotherapie. Also er war ja Psychotherapeut und wir verwenden auch heute noch irgendwie Aspekte aus der Verhaltenstherapie, ohne uns aber in irgendeiner Form der Psychodynamik bezogen auf andere Dinge des Patienten zuzuwenden, sondern wir bleiben immer stotterbezogen. Das ist ein bisschen schwierig für Stottertherapeuten, weil Stottertherapeuten dürfen an keiner Verhaltenstherapie Fortbildung oder Ausbildung dürfen die nicht durchlaufen. Dazu braucht man, muss mal Psychologe sein. Ja. Ist ein bisschen blöd irgendwie eigentlich. Ne?
Eigentlich würde es gut passen.
Würde sehr gut passen, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Also ich beispielsweise arbeite ja systemisch, ne? Also mit dem Studium, was ich habe und der Ausbildung. Also da kommt man auch recht weit, ne? Gerade mit Leuten, die auch, wo dann die Verhaltenstherapie dann gar nicht mal unbedingt greift und trotzdem noch Bedenken bleiben, ne? Finde ich also auch noch gut, systemische Gesprächstechniken anzuwenden eben.
Genau. Bei den einzelnen Säulen von
Van Riper. Ja, genau, die Säulen von Van Riper. Und die letzte ist eben dann die von mir gerade angesprochene Servotherapie, das heißt Trainieren der Wahrnehmung im taktil-kinästhetischen Bereich, Koordinationsfähigkeit in den am Sprechen beteiligten Funktionskreisen, Artikulation, Phonation, Respiration. Ne? Das ist eine tolle Sache. Also, weil wenn ich halt taktil, kinästhetisch überwacht spreche, ne, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt in einem weichen Sprechmodus drin. Also wenn ich jetzt so spreche, ne, dann habe ich jetzt keine unbedingte explizite Stottertechnik dabei. Aber ich merke, dass ich irgendwie zum Beispiel weich in die Vokale reingehe, ne? Und ich bin der Meinung, ne, wenn ich da einfach so diese Wahrnehmung dafür habe und ein bisschen binde und die Konsonanten irgendwie weich antippe und da nicht so, oder antippe, das wäre jetzt antippe und versuche da irgendwie drin zu bleiben in dem Feeling irgendwie, das bringt einen auch schon mal weiter, ne? Ist manchmal die Frage, braucht man wirklich eine spezielle Technik oder ist es, wäre es gut, wenn man irgendwie was Extremes lernt, wie zum Beispiel im Kassel halt so, das ist, wie gesagt, ein bisschen Mickey-Maus-Karikatur, ne? Aber das führt dann dazu, dass man wirklich diese Gewohnheit übernimmt, wirklich so, so weich da reinzugehen, dass das vielleicht in einem etwas schnelleren, weniger manierierten Sprechen trotzdem noch einen Niederschlag findet. Ne? Also das nur zur Anwendbarkeit von globalen Techniken. Also da muss man wirklich sehr erfinderisch sein. Und das Wichtigste ist, Patient, man muss das Richtige für den Patienten finden oder Patient für sich. Ne? Das muss passen und Patient muss dranbleiben. Ne? Also es ist wirklich, muss wirklich den Weg halt gehen. Also wir sind jetzt gerade noch bei Fluency Shaping, bei Stottermodifikation. Es ist auch so, aber auf eine andere Art und Weise. Ne? One cue?
Jo.
Dann steigen wir noch mal ganz kurz ein bisschen in die Stottermodifikation ein. Also wir hatten schon viele Aspekte angesprochen hier von der Stottermodifikation. Ne? Da, wir hatten eigentlich schon fast einen ganzen Abriss irgendwie da. Aber nur noch mal, um das zu konkretisieren. Die ursprünglichen Phasen nach Charles Van Riper, der hatte mehr Phasen, als man jetzt heißt. Die konnte man mit dem Akronym mit was irgendwie. Motivationsphase, also erstmal muss man Identifikationsphase, Desensibilisierungsphase, dann V ist Variationsphase, Approximationsphase und Stabilisierungsphase. Und jetzt reduzieren wir uns aber im Allgemeinen auf IDMS, Identifikation, Desensibilisierung, Modifikation und Stabilisierung. Wir hatten schon über die Notwendigkeit der Desensibilisierung gesprochen, ne? Das zu dem Stottern stehen, das ist ja der Kern, nicht vermeiden, Stottern zeigen, obwohl natürlich Van Riper, wie ich gerade gesagt habe, verschiedene Säulen hat ne, in seiner Therapie. Ah, gut, das habe ich jetzt gebracht im Zusammenhang mit globaler Technik, weil da natürlich dieses propriozeptiv überwachte Sprechen so wichtig ist, aber tatsächlich eben, und das nähert die Methoden wieder einander an, eben auch eine Säule ist von der Van Riper-Therapie, ne, dieses Propriozeptive. Ne. Aber eben auch ganz wichtig, diese Desensibilisierung im Sinne einer Psychotherapie.
Ja,
also eine auf das Stottern bezogen.
Ja, ne? Das Akzeptieren. Ne? Und, und bei der Identifikation als erster Phase, womit steigt man da ein?
Ja, genau, das ist, würde ich sagen, das ist jetzt mal so das Abschlussthema, was wir hier, ich meine, 90-Minuten-Podcast, den kann man schon gut aushalten, denke ich, ne? Also wenn man, vor allen Dingen, wenn es ja informativ ist, ne? Ich will was drüber wissen, mich interessiert das Thema oder so. Und ich denke mal, können wir uns der Identifikationsphase noch kurz zuwenden. Ne?
Ja, ne, so als ist es die erste Phase oder ist das so?
Ne, die erste.
Ja, ne, das ist die erste Phase und die ist auch quasi abgeschlossen, bevor man in die nächsten einsteigt.
Das sehen wir gleich. Nee, also es ist so, dass tatsächlich, also klar, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, wir machen wie immer bei allem, in allen medizinischen Kontexten, Anamnese und Diagnostik. Welche Art von Diagnostik muss man sich dann überlegen? egal eigentlich.
Anderes Thema jetzt, ne?
Ja, anderes Thema. Und anschließend begeben wir uns in die Identifikationsphase. Und alles, was an Informationen vermittelt wird, gehört ja auch dazu. Ja, also ja. Man drückt dann teilweise nach der Anamnese-Diagnostik, wenn man dann erzählt hat, ne, was, nach was für Konzepten arbeiten wir, überlegt haben gemeinsam, wo steigen wir ein, was machen wir, was wenden wir an mit dem Patienten. Vielleicht hat er ja auch schon Vorerfahrung.
Ja,
ne?
Also, ich denke, ne, und jugendliche, Erwachsene, genau. Bestimmt schon.
Ja, da muss man einfach dann auch gucken, was passt gerade und was kann der Patient schon oder was nicht oder so. Also es ist immer individuell, aber wenn, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, wir haben hier einen Frischling, ne, jemanden, der irgendwie das ganz neu lernen möchte. Also wir beginnen mit der Identifikation. Ein Buch ist immer gut, wenn man einen Ratgeber austeilt von der Angelika Schindler, ne, der eignet sich ganz gut für Patienten zum Lesen. Was ist eigentlich Stottern, ne, die es noch nicht so wissen? Oder das Buch von Natke, Stottern, was auch eine relativ neue, eine neuen Auflage irgendwie zu bekommen ist. Einfach Natke googeln, da findet man es schon. Und also zu wissen zum Beispiel, welche Arten von Symptomen gibt es, dass man erstmal was über das Stottern erzählt. Mhm. Es gibt Kernsymptome und Sekundärsymptome und erklärt auch, wie resultiert das eine aus dem anderen.
Ja.
Gehört für mich mit in die Identifikationsphase rein, weil man muss ja erstmal wissen, was ist überhaupt, was will ich denn identifizieren? Ne? Was, was ist denn überhaupt Stottern? Ich muss das Ganze ja in Kategorien anbieten oder erläutern, dass der Patient in der Lage ist zu sagen, ach, das ist der Kern, ach, und das ist alles Begleit. Ach ja, ne? Also auch so ist das. Ne? Das ist erstmal, kann man erstmal ganz allgemein erklären. Da muss man noch nicht auf die eigenen Symptome eingehen. Ne? Dann natürlich, wie du schon gemeint hast, es ist immer sehr wichtig, sinnvoll und auch Bestandteil, also eigentlich fast jeder Modifikation des von Hyper-Konzeptes. Ne? Also alles, was es heutzutage gibt, das sind, ist Stottermodifikation modifiziert nach, ne, von Van Riper modifiziert nach Zückner, nach Prüss, nach Starke oder wem auch immer. Ne? Das heißt, die haben schon Überarbeitungen, also der Van Riper hat schon mehrere Überarbeitungen erfahren. Und da die meisten, die beschäftigen sich wirklich auch eben nochmal damit, wie funktioniert Sprechen eigentlich, dass man dann weiß, okay, ne, da ist ein glottaler Plosivammer zum Beispiel. Ne? Und wenn ich den umschiffe durch einen weichen Stimmeinsatz, dann ist er ja gar nicht mehr so stottergefährdet oder eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also es bringt die Sprechsicherheit mit sich. Ne? Das nur so als Präambel.
Auch so als Vorlauf für diese Idee mit dem, ich nehme wahr, was sich wie berührt, ist bestimmt auch extrem hilfreich, eine Idee zu haben,
damit,
es gibt Laute, die
damit
sind vorne
oder setzt
hinten
man
im Mund,
schon mal,
ne?
Setzt man schon mal die Basis oder die Grundlage für diese, den servotherapeutischen Aspekt aus der Van Riper-Therapie. Ne?
Ja.
Das klingt alles so abstrakt, Servotherapie, wenn man das so liest, dann denkt man, Sprechtherapie, Psychotherapie, Servotherapie oder Sprechtherapie, dann denkt man sich, ne, sehr theoretisch, aber faktisch ist das echtes Handwerkszeug. Ne?
Ja.
Also man darf es nicht in der Theorie belassen. Und ja gut, und dann haben wir halt die Grundlage, die Identifikation praktisch so den Einstieg genommen. Ne? Und dann darf der Patient sich, also da bin ich jetzt hier bei Hartmut Zückner beim Konzept, da hat er so schöne Blätter entwickelt, Arbeitsblätter, dass der Patient auch erstmal die flüssigen Anteile oder sein Sprechen an sich identifiziert, ne, zum Beispiel. Also dass man nicht sagt, hier ist ein Stottersymptom und da auch eins, sondern dass man einfach mal guckt mit ihm, genau, also die Charakteristika des Sprechens bei ihm selber, ne? Also dass er einfach guckt, ja, spreche ich, wie ist denn meine Stimmlage, ne? Wie ist denn meine Dynamik, wie ist denn, ne? Also wie laut spreche ich eigentlich, wie resonanzreich spreche ich, wie schnell spreche ich, wie langsam und so weiter und so fort. Ne?
Dass man also die Kriterien, die so aus dem sprechphysiologischen Kurs kommen, die da kommen können, dass die erstmal denen nachgegangen wird und Beispiele bei sich selber dafür gefunden werden.
Ja, genau. Also genau, man kann das irgendwie stärker koppeln, ne, dass man dann immer wieder auf den Kurs auch Bezug nimmt. Muss man aber dann nicht.
Okay.
Man kann dann aber auch mal sagen, okay, das hast du jetzt alles gehört. Lass es mal andocken. Ne, und dann sagt man, fragt man zum Beispiel, na ja, wie ist denn jetzt, ja klar, also man hat die Grundlage hat man geschaffen, aber man muss es nicht immer ganz nah an der Nase haben oder so ähnlich, ne? Sondern das ist, man dann sagt, okay, jetzt hör mal als erstes auf deinen Stimmklang. Ne? Also wie klingt denn die Stimme? Wie würdest du die beschreiben? Ne? Dann, genau, und so Tempo, ne, würdest du sagen, ne? Wie würdest du dein Sprechtempo einschätzen? Eher schnell, eher langsam, ne? Und so weiter. Ne?
Ja.
Ja, also so verschiedene Aspekte sind auf dem Arbeitsblatt auch drauf. Ne? Eignet sich natürlich am besten für Leute, die auch flüssige Anteile haben. Ja. Oder sagen wir mal jetzt nicht, ne? Also zum Beispiel, es gibt ja so diese Vorher-Nachher-Videos, die gab es früher mal auf der Website von Holger Prüst. Und da sind Leute, die, also wo man eigentlich, also man hört und sieht nur was und hört gar nichts, da kann man irgendwie wenig drüber sprechen, wie ist denn dein Stimmklang oder so in der Art. Ne? Aber wenn grundsätzlich die mal
Symptome so massiv
sind. Ja, oder bei dem mittelschweren Stottern kann man das ganz gut machen, dass man überhaupt erstmal sich den Stimm, oder bei den meisten Stotterern, wobei wir haben ja gesagt, das ist sehr individuell, wie es ausgeprägt ist. Ne? Und das ist also auch so eine periphere Annäherung. Es gäbe auch noch so andere Ideen, da einen hierarchischen Aufbau reinzubringen. Dass man zum Beispiel erstmal sagt, man lässt den Patient sich beim Sprechen erstmal nur das Bild angucken. Wie sieht das denn aus? Oder man macht das Bild dann weg und lässt nur den Ton anhören. Ne? Und dann guckt man sich beides zusammen an, weil es ist ja auch erstmal eine Hürde, überhaupt sich selber dazu zu hören auf einer Aufnahme. Möglicherweise für manche mehr, für manche weniger. Ne? Also zum Beispiel eine Kommilitonin oder eine Mitstudierende in der Logo, da hatte ich eine, die hat gesagt, also ihr Patient hätte es niemals akzeptiert, sich anzuhören auf einer Aufnahme. Und von daher. Ne? Also ist das allein, da steckt auch schon ein bisschen die Sensibilisierung drin. Das auch.
Ja.
Aber eben, da muss man auch ausreichend desensibilisiert sein, um in diese Phase der Identifikation reinzukommen. Wo wir bei dem Punkt sind, du hast gesagt, das eine ohne das andere nicht. Und tatsächlich mischen diese Identifikation und die Sensibilisierung ein bisschen miteinander zusammen.
Ja.
Weil, ne, ich muss, wenn ich mich dann sehe als Stotternder, ne, und dann sehe, aha, so klingt es also, ne, dann hat es ja auch schon einen desensibilisierenden Effekt, mich damit auseinanderzusetzen. Also die Phasen werden zwar getrennt,
benannt
und sind auch sehr unterschiedlich in den Kerninhalten, aber beide haben einen starken Bezug zueinander.
Ja.
Ne? Oder
so Schnittmengen, ne?
Genau, oder tun sich gegenseitig oder das eine unterstützt das andere.
Ja.
Ne? Also das gehört auch noch, ist auch ein wichtiger Aspekt. Ne? Genau, und wenn man dann sich mit dem flüssigen Sprechen vielleicht auseinandergesetzt hat. Ne? Also wie man das aufbaut, ist wie gesagt auch immer patientenabhängig. Wir stehen da ganz hinter Motsch, der von der sogenannten ideografischen Sichtweise spricht, also Einzelfall, sehr stark einzelfallorientiert arbeitend. Und dann wird die Therapie natürlich entsprechend aufgebaut und nicht über einen Kamm geschert. Also ich muss sagen, die Patienten, die wir auch hier an der Schule haben, beispielsweise, wenn wir da nicht einzelfallorientiert und ganz speziell arbeiten würden, ne, das geht nicht. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr individuell und das versuchen wir auch hier zu realisieren bei uns.
So, schon verschiedene Stufen oder Phasen, die inhaltlich gut durchdrungen sein wollen, um sie dann aber ganz individuell
auszugestalten.
Genau. Also nichts Programmatisches.
Ja, also
in Stunde 3 kommt das dran.
Nee, gar nicht.
Stunde
überhaupt
4
nicht.
Muss das
nee,
dran
nee,
kommen.
Nee, überhaupt nicht. Also null die Bohne. Also da würden wir sofort scheitern. Das wäre Scheitern vor Beginn der Therapie, würde ich mal sagen. Weil, das ist ja immer so ein bisschen die Diskussion auch, was ich so gehört habe. Ich bin ja nicht mittendrin im Geschehen. Manche Therapeuten im echten psychotherapeutischen Bereich, die bevorzugen ja die Therapie nach Manual, also im Sinne von verhaltenstherapeutischen Dingen, wo man sagt, jetzt ist das, dann das, dann das. Und dann gibt es ja irgendwie auch andere Möglichkeiten zu arbeiten, also auch stationär, beispielsweise systemisch oder so, wobei das Systemische natürlich eine ganz andere also viel individueller ist.
Ja.
Halt. Klar, man kann auch, muss auch da nicht so extreme Positionen aufmachen, aber was ich gehört habe, ist halt dieses manualbasierte Arbeiten eigentlich ein Zeichen von Angst oder sowas, wenn man sich total an sein Manual festhält. Also das habe ich zumindest mal diskutiert mit, oder nicht ich diskutiert, sondern das ist als Diskussion irgendwo so mal im Ausbildungskurs, ne, also hier systemisch gesehen aufgetreten. Also da ich nicht irgendwie in solchen Kreisen kommuniziere, ne, oder auch nicht klinisch als Psychologin tätig bin, würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, das ist so, aber es
die Diskussion hast du
erscheint so, als wäre es eine Möglichkeit, dass es so sein könnte. Ne? Also sage ich jetzt auch nicht provokativ, ich möchte mir kein Urteil erlauben über etwas, was ich nicht selber mitmache. Ne? Also das nur allgemein. Ne? Und Identifikation, also wir haben jetzt hier die Grundlagen, dann haben wir uns erstmal ganz unverbindlich so das flüssige Sprechen angehört und dann schauen wir uns halt die Symptome an. Wir müssen jetzt differenzieren mit dem Patienten. Und das ist ganz gut, wenn man das auch wirklich so macht mit Überschriften, Kernsymptome, Begleitsymptome, ne? Dass man einfach überlegt, welche Kernsymptome hat der Patient, ne? Welche Begleitsymptome treten auf. Ne? Das müssen wir jetzt, muss man ganz genau angucken. Es sind bei jedem Patienten unterschiedliche Begleitsymptome. Die Kernsymptome sind grundsätzlich immer die gleichen, aber nicht jeder Patient hat jedes Kernsymptom. Eins reicht aus. Mhm. Also reicht, wenn er nur Dehnungen hat, nur Blockierung, nur Wiederholung oder so. Mhm. Oder alles oder komplex, egal. Da ist die Auswahl nicht so groß, aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass man Patienten erarbeitet, was für ein Vermeideverhalten zeigt der Patient. Ja. Also das ist so, also gut, es gibt noch andere Symptome, dass man halt während dem Symptom halt mit den Augen zwinkert, kann man auch analysieren, aber wichtig ist, dass man halt klar macht, was ist vermeiden, was soll ich dann weglassen, um mich anschließend konfrontieren zu können. Ne?
Um das pure Stottern quasi rauszuschälen.
Genau, das machen wir an der Schule. Also da gibt es auch Bögen von Hartmut Zückner. Ne? Mhm. Und Hartmut Zückner hat ja mit Peter Schneider zusammen die sogenannte AAUS entwickelt, die Aachener Analyse unflüssigen Sprechens. Mhm. Die ist extra für Ausbildungszwecke entwickelt worden, weil das also wenn man 2 Minuten Spontansprachtransparenz Skript machen soll, das dann einträgt und alles differenziert auswertet, das kann man ja mal in der Ausbildung machen, wenn man möchte. Aber das wäre für den Praxisalltag nicht möglich. Ne? Das kann man machen, um auf Tuchfühlung zu gehen mit Symptomen. Und da haben wir an der Schule uns auch mit Hilfe von oder mit hier Bezug nehmend auf Matthias, ne, der
Matthias Kraus, Matthias, der im Redeflussbereich unterrichtet hat.
Ja, genau, hier mein ja auch noch, geschätzter Kollege, genau, da hat er auch irgendwie ganz viel hier sich um den sprechphysiologischen Kurs bemüht, ne, also so dieser Begriff als solcher, ne, das ist ja, findet ja bei uns auch hauptsächlich Anwendung, denke ich mal, in dieser Form oder in dieser Begrifflichkeit, weiß ich nicht, möchte auch da nichts apodiktisch irgendwie sagen. Und auch, sagen wir mal, da gibt es halt hat Matthias dann auch schon gleich so gemacht, auch in die Befunderhebung mit reingetan, also sogenannte Partituren, also dass man ganz bewusst so Symptome von einem Patienten, also ganz typische Symptome, dass man halt mal so eine Äußerung aufschreibt, wo ganz typische Dinge vorkommen und die stellt man dann so dar wie eine Partitur. Ne? Das ist bei der AAUS so, da gibt es auch mehrere Zeilen, wo verschiedene Aspekte eines Stottersymptoms dargestellt werden. Also einmal der Sprechakt selber oder der Satz, der gesagt wird mit den Wiederholungen und so. Dann wird in der nächsten Zeile gekennzeichnet, welche Kernsymptome treten auf, wie lange, wie oft. Dann als nächstes die Art der Sekundärsymptomatik, wenn welche auftritt. Kann ja sein, dass keine auftritt auch. Und dann die Funktion der Sekundärsymptomatik und dann sonstige Beobachtungen. Ja. Ne? Und wenn man jetzt also das so macht, dann ist es jetzt nicht vollkommen ausufernd, 2 Minuten Transkript, sondern ich habe einen Satz, der enthält ein von mir als Therapeutin als typisch herausgefiltertes Symptom und das analysiert man gemeinsam mit dem Patienten anhand einer Partitur. Also ich habe das vielleicht rausgeschrieben und dann ergänzt man gemeinsam, was ist es, und teilweise ist es auch so, dass man als Therapeut gar nicht so sagen kann, das ist das und das, ne? Sondern bei manchen Dingen muss der Patient auch wirklich ganz klar sagen, nee, das war wirklich ein was nur ein war zum Nachdenken oder so, ne? Jetzt mal platt gesagt. Genau, und das halten wir für sehr probat, um damit der Patient einfach das ist praktisch Kern, das ist Begleit, und Begleit soll ich weglassen, und dann versucht man halt das ganze Typische rauszufiltern, zu sammeln, zu analysieren, kategorisieren, und dann weiß man, das kann weg, das kann bleiben. Ne? Der Herr Prüss, der Holger Prüss, der hat, ne, das, da gibt es so ein altes Video, ich meine, ich war bei ihm selber auch noch nicht vor Ort. Da, ne, dass man einfach wirklich innerhalb anhand des Anamnesegesprächs, das aufgezeichnet wurde, einfach analysiert, was machst du alles?
Ja.
Und dann hat er noch so ein schönes Video, das setze ich auch ganz gerne im Unterricht ein, dass ich das mal zeige. Da hat ja unsere Kollegin Pia, ne,
ja.
Hat ja da einen schönen Fragebogen zu diesem Video entwickelt, ne, hat sie ihm auch mal erzählt, dass der Patient raussucht, ne, dass werden alle möglichen Symptome von Holger Prüss vorgemacht, ne, und der Patient soll sagen, habe ich nicht, und immer auf Stopp drücken, dann kann man sich nochmal drüber unterhalten und dann kann man so eine Sammlung machen, dann weiß man hinterher, okay, das ist der Kern des Stotterns, den soll ich ja eben gerade nicht vermeiden und alles andere kann weg. Ne?
Ja.
Und es geht, wenn man in Bonn ist, recht schnell. Ne? Da heißt es so, okay, und ab jetzt, zack, alles weg, was das? Und dann muss man sich, also was nicht dahin gehört, alles was vermeiden ist, weg. Müssen sich die Patienten erstmal ganz schön daran gewöhnen, je nachdem wie stark sie natürlich stottern, ne, dass bei manchen dann das Stottern viel stärker zutage tritt.
Ja.
Ne, oder einfach, ja, also es ist...
dass mehr Unflüssigkeiten überhaupt zu hören sind,
genau,
die vorher durch die Sekundärsymptomatik vermieden
genau.
wurden.
Mhm. Und da sind wir auch wieder, da sind wir auch schon direkt am Übergang zwischen der Identifikation und der Desensibilisierungsphase, weil um das auszuhalten, bin ich ja schon mittendrin eigentlich.
Ja.
Ne? Also das heißt, da wird irgendwie Identifikation ganz klar irgendwie, ne? Oder im Prinzip ist es ja auch so, dass Patienten ja wissen, wenn sie vermeiden. Ne? Und vieles ist recht bewusst, manches ist so halb bewusst. Aber wenn es einem durch die Identifikation klar gemacht wird. Also ich hatte auch mal einen Patienten, der dann gesagt, ach so, dann soll ich das mal weglassen alles. Ja klar, dann klingt es so. Also
ja,
spannend. Mhm. Und also super, was man da auch, also, aber wie gesagt, auch das ist alles individuell, ne? wie das dann sich entwickelt. Und genau, und wenn man das dann alles abgehandelt hat, dann kann man eben weitergehen in die Phase der Desensibilisierung, was dann Thema für einen weiteren Podcast gegebenenfalls sein wird, wie sich das dann weiterentwickeln kann. Ne?
Das heißt, durch die Identifikation wird der Patient oder die Patientin so Expertin für sein eigenes Stottern, kann genau sagen, was macht mein Stottern aus, um dann, ne, so wie du es gesagt hast, dann lasse ich den Rest einfach weg oder auch nicht einfach, aber ne, dann kommt der Rest weg. Und das, ja, das, was dann übrig bleibt, ist das Stottern, dem kann man sich dann stellen, hoffentlich.
Sollte man.
Muss man sich stellen, genau, sonst funktioniert das weitere Vorgehen vielleicht nicht.
Mhm.
Dazu braucht es dann auch ein Desensibilisierung natürlich, aber das wäre dann so der Punkt, dass man sagt, wir haben die Identifikationsphase abgeschlossen, was wäre da so für...
Ja, wie gesagt, abgeschlossen.
So, ja,
es ist immer alles ein bisschen open-end.
Okay, wir haben das jetzt so im Großen
wir haben die
und
Basis
Ganzen,
gelegt, für, um weiterzugehen.
Ja.
Ne? Also um in den Kern dieser sogenannten Non-Avoidance-Therapie einzusteigen, erstmal dann. Ne? Und dann, ich weiß gar nicht, wo man den Kern so setzen soll. Also wenn es drei Säulen hat, ne?
dann
sind ja mehrere Säulen irgendwie eigentlich ähnlich wichtig. Ne? Wobei halt wirklich dieser Name Non-Avoidance-Therapie, das ist schon so das Pudelskern. Ich muss es akzeptieren. Ein Kollege meinte mal, einen Patienten behandelt, der hat jede namhafte Therapie durchlaufen, halt irgendwo, ist aber nie geschafft, sich selber so zu akzeptieren als Stotterer, sondern immer noch innerlich dagegen angekämpft. Ne? Und das kann teilweise Therapiefortschritte krass verhindern, aber das ist manchmal vielleicht auch nicht anders möglich, wenn man nicht irgendwie da rankommt. Ne? Es ist ja eigentlich wie bei jeder Psychotherapie beispielsweise auch. Also wie gesagt, nochmal hier an der Stelle gesagt, wir verwahren uns davor, wir machen keine Psychotherapie als solche mit Patienten, also alles Psychodynamisches, die persönlichen Dinge, die tiefergehend sind, die überlassen wir den Kollegen. Wir sind bezogen auf das Stottern unterwegs und verweisen gegebenenfalls irgendwie an Kollegen und sagen, also da müsste man vielleicht nochmal anders schauen. Aber das, was wir machen können mit Gesprächstechniken, was nicht an tiefere Dinge ranrührt, ne, das können wir natürlich machen. Alles, was in der systemischen Beratung möglich ist, systemische Therapie und Beratung, was nicht zu tiefgreifend ist oder nicht, wenn man beispielsweise merkt, jemand ist gerade mit einer schweren Depression unterwegs oder so ähnlich, naja, also das Darum geht es nicht. Es geht uns darum, das vertretbarer zu machen, ne? Und ihn ans Stottern ranzuführen und da zu gucken. Ne?
Ja.
Und vielleicht ist natürlich das Umfeld, wir arbeiten ja ICF-orientiert, ne? Kontext, ne? Und wir können natürlich Kontextfaktoren nicht ausblenden, also werden wir auch ein bisschen mit dem Umfeld arbeiten. Aber systemische Beratung, ne, ist ja eine Sache, die kann man ungefährlich einsetzen, also wenn man es damit machen möchte, als Add-on, ne? neben diesen Verhaltensgeschichten, die in jedem Fall da drin sind, also Bereiche aus der Konfrontationstherapie, jetzt sind wir aber schon, überschreiten wir schon den Punkt irgendwie, wo die Identifikation deutlich überschritten ist, ne? Also geht dann in die Desensibilisierung rein.
Ja.
Ach so.
Magst du eine Zahl an Therapiestunden sagen, die man für diesen Identifikationsteil häufig verwenden kann, soll, muss?
Es ist ein schwer zu sagen. Ne? Kommt drauf an, hat der Patient Vorerfahrung, ja, nein. Ja. Ne? Also das kann man nicht. Also ich denke mal, also der Herr Zückner, der hat so eine Idealzahl. Idealzahl gibt es nicht, ne? Das ist klar, aber da gibt es irgendwie so eine Tabelle. Moment, ich blätter mal hier. Tabellen muss man sich ja nicht auswendig merken. Hier, idealtypischer zeitlicher Ablauf der Identifikationsphase. Ist nicht schön, dass es sowas gibt.
Ja.
Also so als, ne, aber, das, ja, das aber ist man muss, es ist kein Manual, man muss sich nicht dran halten, ne? Aber es ist trotzdem eine Orientierung und da sind wir hier bei 13.
Ja, aber ne, dass man mal eine Idee hat, man braucht schon mehr als ein 10er-Rezept, um in der Identifikation ordentlich angekommen zu sein.
Auf den Patienten an. Also wenn jemand sagt, wenn jemand also beispielsweise wirklich hochgradig drauf anspringt, irgendwie ein ganz extremes Verständnis dafür hat und dann irgendwie sagt, ach so, das soll ich weglassen, kann man sagen, okay, Ziel erreicht, das wollten wir wissen und jetzt bleib bitte dabei, ne? Ja.
Genau. Und manche brauchen wahrscheinlich auch ein bisschen länger.
Ja, genau. Also es ist, es kommt ein bisschen drauf an auch, also man kann Dinge, wenn man sie sehr analytisch betreibt, also man kann ja wirklich sehr, sehr detailliert arbeiten, ne? Zum Beispiel manche der namhaften Stottertherapeuten sagen, also ich identifiziere jedes Augenbrauenzucken, andere sagen wieder, das interessiert mich nicht, ich will ja nur, dass das Vermeiden aufhört, sondern dass ich im Symptom, wenn ich ins Symptom reinkomme, halt einfach reingehe und das durchstottere, bis es eben vorbei ist. Ne? Und es kommt wirklich sehr drauf an und es ist sehr viel Spielraum für kreative, also Abwandlung der Konzepte infolge eben individueller Notwendigkeiten, je nach Patient.
Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz häufiger Ausspruch. Und auch wenn der gerade für unsere Studierenden, glaube ich, manchmal so ein bisschen auch nö klingt, immer wieder wichtig, sich das bewusst zu machen. Es kommt drauf an, es hängt vom Patienten ab. Genau das macht eine ordentliche logopädische Behandlung aus, dass es eben auf viele verschiedene Sachen ankommt und man eben nicht sagen kann, wir ziehen das jetzt durch und in 10 Stunden sind sie fertig, Punkt.
Nee, also sowas gibt es einfach nicht.
Das ist kommt
so ist das Leben auch als solches nicht. Ja. Ne? Also das ist praktisch am Leben vorbeigelebt oder an der Therapie vorbeigelebt, ne? Weil also Realitäten sind andere und es wäre dann auch wieder 10 Stunden und es ist vorbei. Das ist auch eigentlich eine Vermeidetechnik. Und ich sage mir ja, dann bin ich's los, ist ja schön. Ne?
Genau.
Nein, du bist es nicht. Du wirst es nie los sein unter Umständen, wenn du Glück hast. Ne? Und im Alter von 30 noch zu remittieren, schön. Also wäre schön, aber wir beschäftigen uns damit. Es gibt Möglichkeiten, ne? Aber und das ist, was mich halt daran anzieht, an dieser Art von Therapie, und das kann man vielleicht so als Abschluss gelten lassen, ist so dieses, also ich würde ja sterben, wenn ich zweimal nacheinander die gleiche, wenn ich immer das Gleiche machen würde. Das wäre ja wie Müll für mich. Ne? Also es ist nicht langweilig, sondern einfach eine Beleidigung für jedes denkende Individuum. Mhm. Also es ist jetzt meine Aussage, ne? Es ist nichts Verallgemeinerndes, es ist nur meine Selbstsicht auf mich als Therapeutin. Mir fängt es erst dann an, Spaß zu machen, wenn ich einen Patienten habe, der hohes Interesse hat. Ne? Mhm. Also gut mitmacht und wir uns gemeinsam überlegen, wie wir uns auf den Weg machen können. Ja. Ne? Und da, also da finde ich es gerade toll, wenn man gerade so an Grenzen auch stößt und versucht, da reinzukommen. Also das können tolle Prozesse sein. Ne? Und das macht für mich dann einfach den Spaß an, also einfach am Beruf als oder gerade an diesem, an dem Bereich der Redeflussstörungen aus. Ne? Ja. Das ist für mich der Punkt, warum ich das gerne mache. Ne? Weil, weil ich einfach aus dem Moment heraus, also das immer so entscheide, teilweise, als hätte ich es noch nie gemacht. Ja?
Ja, und manchmal ist es vielleicht auch so, dass es eine ganz neue Idee ist. Ne?
Ja, also ne, das muss so sein, als hättest du es noch nie behandelt und würdest aus dem Moment heraus, als die Person, die du halt bist, ja, die zufällig ein bisschen was drüber weiß, was ja nicht unbedingt sehr viel sein muss. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich mich, ne, also dass ich der Person allwissend im Bereich des Stotterns bin. Muss ich ja auch nicht sein. Ne? Also es geht darum, einfach zu verstehen, was müssen wir in dem Moment machen. Ne? Das, und das natürlich, da den Schlusssatz brauchen wir auch noch, natürlich irgendwie schon auch seriös orientiert an dem aktuellen Stand der Wissenschaft natürlich auch, sofern es möglich ist. Es gibt ja auch teilweise wenig Forschung dazu und ICF-orientiert oder wie auch immer, ne, dass einfach das so einfließt, dass man wirklich eine guten Gewissens, eine seriöse Therapie auf hohem Niveau mit hohem kreativem Eigenanteil also anbieten kann. Uns einfach aus den Methodentöpfen bedient. Hier dazu nehme ich ein Stückchen raus. Dazu muss man sie kennen und was damit anfangen können. Oder das in seine Person auch vielleicht ein bisschen integriert haben. Ne? Sonst funktioniert das nicht. Ne? Also wenn man nur einfach so sagt, ach, wie hieß das nochmal? Ich muss mal nachlesen im Manual oder so, ist es schwierig. Aber macht Spaß.
Gut. Das wäre doch schön, wenn da jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer denken, ach, wenn wieder mal Stotterpatientinnen oder Patienten anrufen, dann habe ich doch jetzt auch Lust auf Stottertherapie bekommen.
Ja, man muss sich einlassen können wollen. Ne? Also genau, du hast ich habe tatsächlich als Kind, also ich bin ja auf so einem Klinikgelände aufgewachsen, ne? Und da habe ich vorher immer gedacht, ach, das sind die Spazienten. Ja, und zwar, weil die sind immer spazieren gegangen. Dann müssten das Spazienten sein. Okay. Also so bin ich an die Patienten. Patienten. Mhm. Spazienten, das sind alles ja Spazienten. Gut, also Zeit für unser Jingle. War's für heute. Gehen noch irgendwelche Grüße raus? Grüße gehen raus an den MK. Egal. Gut. Tschüss.